Deutsche misten total gerne aus. Also das Aufräumen zu Hause, dieses, ich muss mal wieder Ordnung schaffen, ich muss mal wieder den Keller ausmisten, meine Kammer ausmisten, meine Schränke ausmisten, ist tatsächlich etwas deutlich ausgeprägter bei den Deutschen. Wir wissen mittlerweile, dass wir ungefähr einen 1,7, 1,8 Milliarden Euro großen Heimeinrichtungsmarkt Secondhand haben. Und was wir auch sehen, ist, dass dieser Markt deutlich stärker wächst als der Gesamtheimeinrichtungsmarkt von Neuware.
Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast immer mit Menschen aus dem Handel über alles, was den Handel so beschäftigt. Heute nehme ich euch mit in die Welt des Wohnens und Lebens. Dafür spreche ich mit Markus Overhoff, Head of Research und Insights bei IKEA Deutschland. Wenn einer weiß, warum IKEA seit 50 Jahren so beliebt ist bei den Deutschen, dann er. Markus untersucht mit seinem Team, wie wir leben, um bestmöglich zu ermitteln, was wir in unserem Zuhause brauchen. Es wird heute sozialwissenschaftlich und makroökonomisch. Wir gehen den Fragen nach, wie kaufen wir eigentlich Küchen? Was ist Alter und welchen Impact haben unsere Lebens- und Familienmodelle auf unsere vier Wände? Und wir werden einen kleinen Ausblick auf andere Länder und das Thema Secondhand geben. Wie immer an dieser Stelle ein kurzer Dank an unseren Supporter des Monats, Box die Abholstation. Box die Abholstation ist der nachhaltige Click-and-Collect-Service der Deutschen Bahn. Der Service bietet Händlern mit zustellerunabhängigen Paketstationen an Bahnhöfen in ganz Deutschland eine attraktive Logistiklösung. Markus, herzlich willkommen im Podcast. Herzlich willkommen hier im EHI.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich habe mich gefragt, wenn man bei einem so großen Unternehmen arbeitet, so einem reichweitenstarken Unternehmen wie IKEA, ich glaube, in jedem Haushalt befindet sich in Deutschland ein IKEA-Produkt. Was fragen Leute einen so im Privatleben auf Partys, wenn man erzählt, dass man bei IKEA arbeitet?
Das ist tatsächlich immer wieder eine interessante Geschichte. Sobald das tatsächlich rauskommt, dass ich bei IKEA arbeite, gibt es wirklich vielfältige Rückfragen. Das Schöne ist, ich brauche die Gespräche eigentlich gar nicht selber anzufangen. Das kommt ganz von alleine. Vom ersten Besuch im Einrichtungshaus oder dem letzten Besuch im Einrichtungshaus zu dem Erlebnis, was man da gegessen hat, was es da Neues gab und so weiter. Natürlich gibt es auch ein paar Reklamationen, die mal kommen, wo dann was nicht gut gelaufen ist oder so Sachen wie, kannst du das Regal das und das nochmal besorgen, weil das gerade bei mir nicht vorrätig ist. Es ist tatsächlich für mich immer wieder faszinierend, wie dieser Markenname im Prinzip die Menschen verbindet. Und das ist das Spannende bei der ganzen Kiste, weil es gibt immer eine Geschichte, die man auf Feiern sehr gut erzählen kann.
Einrichtungshaus sagst du, ich glaube, ihr sagt auch blaue Box, ne? So umgangssprachlich.
Wir sagen auch blaue Box.
Und hast du ein Lieblingsprodukt bei IKEA?
Das ist bei mir tatsächlich, ich meine, ich bin jetzt seit 20 Jahren bei IKEA, da ist meine Wohnung hat schon einen gewissen IKEA, eine gewisse IKEA-Prägung. Das wäre schlimm, wenn das nicht so wäre. Aber ich habe tatsächlich ein Lieblingsprodukt, das ist dieser Poeng-Schwingsessel. Der gibt's auch schon ganz, ganz lange bei IKEA, mit diesem tollen Holzrahmen, der so ein bisschen nach hinten schwingt, wenn man sich reinsetzt. Den mit einer Fußbank zusammen steht bei mir in so einer kleinen Leseecke und der wird regelmäßig und häufig benutzt.
Sehr cool. Ich will mal wissen, ob ich eine typische IKEA-Kundin bin. Ich habe mal so überlegt, ich gehe vermutlich hier dreimal im Jahr in Köln zu IKEA am Butzweiler Hof. Ich weiß immer schon, was ich kaufen will. Ich checke vorher auch den Warenbestand, ob das halt da ist, sonst würde ich nicht fahren. Und wenn ich da bin, kaufe ich manchmal Kleinigkeiten, von denen ich auch vorher nicht wusste, dass es sie gibt. Ich weiß, ich habe mal so eine ultra kleine Uhr bei euch gekauft. Ich mache Self-Checkout und esse einen Veggie-Hotdog. Und wenn ich größere Sachen plane, mache ich die über euren Online-Service. Man kann bei euch online einen Termin vereinbaren und dann planen eure Leute. Was haben sie bei mir? Einen großen Eckkleiderschrank. Bin ich so eine typische Kundin?
Oh, das kommt schon ganz gut hin. Ich darf mal ganz unverschämt fragen, Kinder.
Eins.
Dann gehörst du voll in unsere Zielgruppe, weil Okay. Wir haben natürlich die Familie mit Kindern. Das sind unsere wichtigsten und unsere größte Zielgruppe, die wir haben, die Menschen, die tatsächlich von ganz klein auf mit ihren Kindern bei uns starten, dann weiter sich entwickeln über die Jugendlichen, über die jungen Erwachsenen, dann ziehen die Kinder irgendwann aus. Aber im Prinzip ist diese Familie mit Kindern tatsächlich unsere große Hauptkern- und Zielgruppe. Unser Publikum oder unsere Kunden sind grundsätzlich deutlich, also jünger. Es ist nicht wirklich das 65, 70 Jahre Publikum, die bei uns einkaufen, wobei wir tatsächlich über Alter reden müssen, weil jung ist ja, finde ich, mittlerweile eine Definitionsfrage. Wenn ich meinen Elternerzählung, die sind deutlich über 70, sie sind alt, dann kriege ich da sehr deutliches Kontra. Mhm. Und die Definition haben wir natürlich auch. Ein 65-jähriger Mensch oder eine 55-jährige Frau ist heutzutage ja nicht alt. Mhm. Das war vor 20 Jahren vielleicht ein bisschen anders. Aber wir haben eher das junge Publikum und die Familien. Das, was du gerade auch erzählst, unsere Kunden sind extrem gut vorbereitet, wenn sie ins Einrichtungshaus kommen. Sie haben sich vorher darüber informiert, was sie kaufen wollen. Trotzdem nutzen sie natürlich gerne die Möglichkeit, das ein oder andere noch mitzunehmen, insbesondere unten in unserer Markthalle. Das macht ja auch so ein bisschen den Charme von unserem Unternehmen tatsächlich aus. Und ja, on und offline, ich denke, da kommen wir noch im Laufe des Gesprächs ein bisschen zu, das verzahnt immer mehr und da gibt es immer mehr Möglichkeiten, die unsere Kunden sehr, sehr gerne nutzen.
Auf jeden Fall werden wir auf die Punkte eingehen, auf Alter, auf gut vorbereitet, auf on und offline. Ich will aber noch so ein paar Smalltalk-Sachen abarbeiten. Man verbindet mit euch ja auch total den Hotdog und auch diese pflanzliche Alternative. Weißt du eigentlich, welcher Hotdog am meisten gekauft wird? Das habe ich mich nämlich gefragt, als ihr es umgestellt habt.
Noch verkaufen wir tatsächlich den normalen Hotdog mehr, aber wir sehen tatsächlich gerade, dass diese pflanzlichen Produkte deutlich stärker nachgefragt werden. Wir sehen auch, dass ich glaube, wir haben für ungefähr ein Viertel aller Produkte, die wir mittlerweile anbieten, werden von unseren Kunden als pflanzliche Alternative gekauft. Was schon extrem viel ist und auch wirklich eine große Steigerung bei uns ist. Wir als Unternehmen haben uns das Ziel gesetzt, bis 25 ungefähr die Hälfte aller Produkte auf pflanzlicher Basis anzubieten.
Im Lebensmittelbereich.
Natürlich, wenn die Stühle lassen sich nicht ganz so gut essen. Aber es ist tatsächlich so, dass das ein Trend ist, den wir sehen, den Verbraucher gerne nutzen. Und wenn wir dann die Möglichkeit haben, ihnen da eine tolle Lösung auch anzubieten in diesem Lebensmittel- im Food-Bereich, sowohl in unserem Restaurant als auch unten in unserem Bistros, dann ist das natürlich eine super Gelegenheit.
Gibt es auch vegetarische Köttbullar?
Selbstverständlich.
Okay, die muss ich noch probieren. Markus, du bist Head of Research und Insights bei IKEA. Was umfasst das? Was machst du bei IKEA Deutschland?
Wenn ich es ganz platt ausdrücke, alles, wenn es darum geht, zu verstehen, was außerhalb der blauen Box funktioniert, so wie du es auch genannt hast. Das bedeutet, ich beschäftige mich damit, wie entwickeln sich Verbraucherverhalten, was verändert sich dort, wie zufrieden sind Kunden, welche Erwartungshaltung haben Kunden, wie erleben Kunden einen bestimmten Kaufprozess. Wie entwickelt sich der Markt, nicht nur der Heimeinrichtungsmarkt, sondern natürlich auch der Einzelhandel, weil wir schwimmen ja nicht allein in einer glücklichen Blase vor uns hin, sondern wie entwickelt sich all dies. All diese Informationen versuche ich mit meinem Team zusammenzufassen und in unserem Unternehmen den Menschen weiterzugeben, die es tatsächlich benötigen. Und das bedeutet, das kann jemand sein, der im Verkauf seinen Verkaufsprozess optimieren möchte. Wie verkaufe ich ein Sofa besser? Warum funktioniert ein bestimmtes Gardinensystem besser oder schlechter als ein altes? Bis hin zu, was bedeutet das für die Geschäftsplanarbeit unseres Unternehmens? Was sind unsere Stärken, Schwächen? Wie müssen wir uns für die Zukunft aufstellen? Und was sind die großen Einflussfaktoren? Alles, was dort im Prinzip außerhalb der blauen Box als Gesamtwelt funktioniert, versuche ich mit meinem Team weiterzugeben.
Und du hast ja eine relativ typische Handelsbiografie, würde ich sagen. Du bist 20 Jahre im Unternehmen. Seit 4 Jahren bist du, glaube ich, auf der aktuellen Stelle. Also du hast unterschiedlichste Stationen durchlaufen, ne? Was wir ganz häufig im Handel sehen. Wie groß ist denn dein Team, von dem du sprichst?
Wir sind ein kleines Team mit 4 Personen.
Und ich habe das so verstanden, dass ihr dann auch viel mit Externen arbeitet, ne? Studien beauftragt und so.
Ja, fast ausschließlich. Mhm. Natürlich suchen wir Sachen auch selber mal zusammen, aber mit einem 4-Personen-Team und der Themenvielfalt, die bei IKEA Deutschland einfach auch angefragt ist und die wir auch beantworten müssen, sind wir gar nicht in der Lage, mit einem 4-Personen-Team dies tatsächlich alleine zu bewerkstelligen. Das heißt, im Normalfall sind wir die Übersetzer der Anfrage. Das heißt, es kommt jemand aus dem Fachbereich, der sagt, ich möchte verstehen, wie eine Gardine gekauft wird oder wo es da die Probleme gibt. Wir gehen mit ihm tiefer ins Briefing. Wir versuchen zu verstehen, worum geht es denn überhaupt? Was ist denn deine eigentliche Frage? Diese Informationen geben wir dann wiederum an Agenturen weiter, die wir vorher ausgesucht haben, um dann entsprechende Ergebnisse weiterzuliefern.
Und deine Position gibt's aber auch in den anderen IKEA-Ländern. Und so wie ich das verstanden habe, tauscht ihr euch dann da auch regelmäßig aus, ne?
Ja, wir sind in einer Matrix. Also jede diese Funktion gibt's in allen Ländern. Und es gibt's natürlich nochmal in einer Matrix innerhalb unseres Inka-Konzerns und innerhalb von Inter-IKEA.
Kannst du nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal erklären, in welchem Verhältnis steht ihr zur Muttergesellschaft in Schweden? Weil ich glaube, das ist vielen auch nicht so klar, ne? Weil das ja auch wiederum Einfluss darauf hat, was ihr untersucht, ne?
Wir sind bei IKEA Deutschland Teil des Inka-Konzerns. Dieser Inka-Konzern ist der Franchise-Nehmer von Inter-IKEA. Und müsst euch das so vorstellen, dass Inter-IKEA im Prinzip der Franchise, der Konzeptinhaber des IKEA-Konzeptes ist. Und dieses Konzept wird an Franchise-Nehmer weitergegeben. Ein Franchise-Nehmer, und zwar mit Abstand der größte in der gesamten IKEA-Welt, ist der Inka-Konzern. Ich glaube, wir haben über 370 Einrichtungshäusern in über 30 Ländern. Also es ist jetzt kein Deutschlandbereich. Und dieser Inka-Konzern, der kümmert sich im Prinzip dann um den Verkauf. Bedeutet mit anderen Worten, dass wir uns zum Beispiel mit so Sachen wie Produktentwicklung nicht originär beschäftigen. Natürlich geben wir viel Input dort rein, aber solche Sachen werden wiederum vom Franchisegeber oder von anderen Gesellschaften bearbeitet.
Du bist 20 Jahre bei IKEA, hast du auch schon gesagt. Was würdest du sagen, ist die größte Veränderung bei unserem Konsumentenverhalten, was Einrichtungen angeht oder Einrichtungshäuser?
Was Einrichtungen oder Einrichtungshäuser angeht, da gibt es ein paar. Ich weiß gar nicht, ob es eine große Veränderung gibt. Das eine ist tatsächlich, dass sich Verbraucherverhalten natürlich in den letzten 20 Jahren massiv geändert hat. Menschen werden immer anspruchsvoller, was das Thema Services angeht, was das Thema Bequemlichkeit angeht. Es muss alles relativ schnell gehen. Es muss sehr einfach sein, etwas zu kaufen. Wenn wir jetzt noch die letzten 4 bis 5 Jahre Krise dazwischen nehmen, also Pandemie, Inflation und so weiter und so fort, hat das auch nochmal einen massiven Einfluss auf Verbraucherverhalten, sodass man schon sagen kann, Verbraucher kaufen heute viel bewusster. Sie wollen viel, viel bequemeres, einfaches und schnelles Einkaufen haben. Und der zweite große Veränderungsprozess, den wir tatsächlich sehen, ist das Thema, wir nennen es Omnichannel, aber letztlich geht es ja darum, dass einfach die Begegnung mit einer Marke nicht mehr nur ein Store ist, also nicht die blaue Box, wie du es vorhin ausgedrückt hast, sondern tatsächlich sich deutlich erweitert hat. Also eine der großen Diskussionen, die wir immer wieder haben, ist die klassische Customer Journey, die du vielleicht auch kennst, wo man sagt, wir haben so bestimmte Schritte im Einkaufsprozess. Und bei uns war das früher, ich gucke in den Katalog, ich gehe ins Einrichtungshaus, nach dem Einrichtungshaus nehme ich meine Ware mit nach Hause und baue sie selber auf. Die gibt's halt nicht mehr. Es ist mittlerweile so verzahnt, es wird zwischen On und Offline hin und her gewechselt, es wird im Store sich etwas angeschaut, sich aufs Sofa gesetzt und zu Hause in Ruhe auf der alten Couch nochmal das Ding dann bestellt.
Deswegen machen auch diese Zahlen, wie viel macht ihr Online-Umsatz, Offline-Umsatz, auch immer nur begrenzt Sinn, ne? Weil häufig ist das, ich setze mich eben auf den Sessel in der Filiale, in der blauen Box und kaufe es dann im Endeffekt online. Ihr habt ja ein ureigenes Interesse daran zu verstehen, was uns in unserem Zuhause wichtig ist. Und dafür habt ihr auch diesen Live-at-Home-Report. Da sprecht ihr mit über 250.000 Menschen in über 40 Ländern und das schon seit über 10 Jahren. Und ich glaube, es geht auch vor allem um diese Frage, was macht uns zu Hause glücklich? Was sind da eure Ergebnisse?
Zu Hause ist ja schon ein extrem emotionaler Ort. Also er muss ja viele, viele Bedürfnisse erfüllen. Und das ist das, was wir in allen Reports über die Jahre hinweg immer wieder sehen. Und da unterscheiden sich die Länder auch grundsätzlich von der Grundaussage nicht. Das ist mein Zuhause, es soll mir eine Zuflucht bieten, es soll mich in die Lage versetzen, zu relaxen, zu entspannen, es soll mir eine gewisse Sicherheit bieten und in Summe soll es dazu führen, dass mein Leben besser wird. Darin unterscheiden sich tatsächlich die meisten Länder überhaupt nicht. Die meisten Menschen schätzen auch in irgendeiner Form ihr Leben zu Hause und sind da ganz zufrieden mit, aber es gibt natürlich schon Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Also um euch ein Beispiel zu geben, wir wissen, dass Menschen, die mit ihrem Zuhause sehr, sehr zufrieden sind, und das kriegen wir da raus, auch grundsätzlich viel, viel positiver in die Zukunft blicken. Während Menschen, die das eben nicht sind, ein deutlich negativeres Bild grundsätzlich auf die Zukunft haben. Wenn man sich jetzt die Deutschen mal anschaut als Vergleichspart, kann man schon sagen, die Deutschen sind grundsätzlich etwas zufriedener mit ihrem Zuhause. Und da unterscheiden wir uns dann tatsächlich, sie gucken trotzdem etwas kritischer in die Zukunft. Also das Verhältnis, was wir sonst über alles hinweg, über alle Länder hinweg sehen, ist dort ein bisschen umgekehrt, jetzt nicht gravierend, aber tatsächlich ein wenig.
Dann haben wir ja auch den demografischen Wandel und du hast ja auch schon mal das Thema Alter angesprochen. Das fand ich total interessant. Vielleicht können wir da nochmal reingehen, weil du meintest, dass sich das auch total verändert hat, was es bedeutet, heute 55 Jahre alt zu sein im Vergleich zu vor 20 Jahren.
Das können wir gerne machen. Das ist ein sehr spannendes Thema, weil wir ja noch immer sehr stark fokussiert sind auf junge oder mittlere Altersgenerationen, junge Familien und ähnliches. Und trotzdem wissen wir natürlich, ist auch kein Geheimnis, Deutschland beispielsweise wird immer älter. Das heißt auch im Umkehrschluss, wir haben andere Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Das Schöne ist, dass die meisten der älteren Menschen, die bei uns immer noch einkaufen oder früher eingekauft haben, über die Zeit hinweg IKEA-Kunden waren. Also sie kennen unser Unternehmen. Irgendwann kommen sie aber in dieses Alter, wo dann aus den Gründen, dass man sagt, vielleicht auch, ich habe mich zu viel mit dem Unternehmen beschäftigt, ich brauche mal etwas anderes. Auf jeden Fall merken wir, dass ab einer bestimmten Altersgeneration Menschen weniger bei uns kaufen.
Mhm.
Wenn jetzt aber diese Altersgeneration sich auch verschiebt, also sprich der 55-Jährige ja nicht mehr alt ist heutzutage und auch der 65-Jährige oder die 65-Jährige nicht mehr alt ist, dann müssen wir uns schon die Frage stellen, okay, wie können wir relevant bleiben für diese Altersgruppen, ohne uns jetzt schon mit Geriatrie und 90-jährigen Menschen auseinanderzusetzen. Ich hatte letztens einen interessanten Hinweis von einer Kollegin, die meint, immer wenn wir über Alter reden, und das ist nicht nur bei uns, sondern wo, dann sehen wir irgendwelche alten Frauen mit dem Rollator durch die Gegend laufen.
Das war ja auch im Vorgespräch, dass ich sofort dachte, du meinst Barrierefreiheit.
Genau,
ne?
Und das ist es aber nicht. Es gibt noch eine ganze Menge, eine riesige Generation im Prinzip dazwischen, bevor es darum geht, barrierefrei und Co. zu haben, die einfach ihr Alter genießen, wo die Kinder vielleicht entweder kurz vorm Ausziehen sind oder ausziehen. Heutzutage sind ja auch, wenn die Kinder ausziehen, meistens die Erwachsenen auch schon 55 und mehr und älter. Dann wird neu eingerichtet, dann wird ein neues Leben eventuell auch aufgebaut. Vielleicht wird sogar die Wohnung gewechselt, weil sie zu groß ist. Das ist eine riesige Gruppe, die wir momentan, zumindest aus Sicht von IKEA, noch nicht so stark im Fokus haben, wie vielleicht die jungen Familien, die bei uns einsteigen.
Wenn wir uns nochmal den Life-at-Home-Report anschauen, du hast ja auch zu mir gesagt, ich sei so typisch, weil ich so gut vorbereitet bin. Ist das nicht vielleicht auch so typisch deutsch?
Tatsächlich nicht. Also die Menschen sind überall gut vorbereitet. Das liegt einfach daran, dass sich heutzutage die meisten Menschen mit online einfach vorbereiten, dass online für sie zur Lebenswirklichkeit gehört und das Tablet auf dem Sofa zur Vorbereitung des Einkaufs am nächsten Tag ein Standard ist heutzutage. Das ist auch keine Besonderheit mehr, ich bin da jetzt vorbereitet reinmarschiert, sondern ich glaube, wir sind einfach auch so erzogen über die Zeit, über diese unzählige Informationsflut, in der wir tatsächlich momentan auch stecken, tatsächlich auch zu merken, okay, ich muss ja meine Informationen vorher filtern. Weil ansonsten komme ich irgendwo hin und bin völlig überfordert mit dem, was mir dort angeboten wird. Ich nehme uns da nicht aus.
Ich nehme das aber auch immer total als Druck wahr. Gerade weil so viele Informationen mir zugänglich sind in meiner Shopping-Experience, muss ich mich so bestmöglich informieren, irgendwelche Testergebnisse, Rezensionen lesen, bevor ich eine Entscheidung treffe. Deswegen bei größeren Projekten brauche ich dann jemanden, der es quasi umsetzt und macht das dann mit eurem Service über Telefon, ne? Also oder über online sozusagen, ne? Aber okay.
Also ich glaube, die größte Herausforderung ist momentan für Menschen, sich tatsächlich zu fokussieren und zu wissen, was ist relevant für mich. Jetzt mal aus dem Heimeinrichtungsmarkt weg, wenn ich Sneaker eingebe, egal wo ich das jetzt eingebe, dann bekomme ich irgendwie 500 Suchexemplare dazu ausgegeben. Ich habe eigentlich permanent das Gefühl, dass zwei Klicks weiter der bessere Sneaker mit dem besseren Preis und ähnlichem unterwegs ist. Und dieses überbordende Angebot, was ich dort habe, das ist eigentlich genau das, was ja Menschen überhaupt nicht wollen. Sie wollen ja normalerweise ein relevantes, für sie relevantes Angebot haben, wo sie sich nur noch zwischen wenigen Sachen entscheiden können. Und ich glaube, die Herausforderung ist es für ein Unternehmen, Relevanz darzustellen und zu zeigen, okay, das, was ich dir jetzt zeige, das ist für dich in deiner Lebenssituation tatsächlich das beste Angebot.
Okay, also was ist noch typisch deutsch?
Was immer noch typisch deutsch ist, ist, ich habe gerade erwähnt, sie sind etwas positiver aufs für ihr Zuhause. Also sie finden ihr Zuhause tatsächlich etwas besser als andere Länder. Sie sind auf der anderen Seite etwas skeptischer, was die Zukunft angeht. Die Deutschen sind tatsächlich im Vergleich zu den anderen Ländern, in denen wir untersuchen, nicht ganz so auf Nachhaltigkeit in ihrem Zuhause fokussiert. Also sie sind natürlich fokussiert, so wie sich die gesamte Welt auf diesem Bereich. Aber wenn ich das mal mit anderen Ländern vergleiche, da gibt es Länder, die tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltiges Leben zu Hause deutlich stärker spielen als wir Deutschen. Was für die Deutschen tatsächlich ein, und da gibt es auch einen Unterschied, ist, Deutsche misten total gerne aus. Also das Aufräumen zu Hause, dieses, ich muss mal wieder Ordnung schaffen, ich muss mal wieder den Keller ausmisten, meine Kammer ausmisten, meine Schränke ausmisten, ist tatsächlich etwas deutlich ausgeprägter bei den Deutschen, wo man sagen kann, ja, da können wir natürlich dann, da freuen wir uns immer drüber, wenn wir mit so Aufbewahrungslösungen und Ähnlichem wieder ein bisschen das Thema spielen können. Dann gibt es eine Besonderheit, na, die ist gar nicht wirklich deutsch. Kennst du den Stuhl im Schlafzimmer?
Also einen Stuhl einfach.
Genau, also was man aus dem Life-at-Home-Report tatsächlich sehen, ist, dass es länderübergreifend in fast jedem Schlafzimmer einen Stuhl gibt, wo so das draufkommt, was nicht frisch genug ist für den Kleiderschrank, aber gut genug ist, noch gut genug ist, bevor es in die Wäsche kommt. Und das ist eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Aber auch da sind die Deutschen etwas ausgeprägter, wenn es um den Stuhl geht.
Okay, ja, den kenne ich. Das ist jetzt teilweise manchmal das Kinderbett, aber ja, auf jeden Fall. Vor welchen Herausforderungen steht denn IKEA? Auch eine große Frage, ich weiß. Du hast ja schon den Krisenmodus, der sich so seit Corona zeigt, angesprochen.
Ich versuche es mal ein bisschen zu strukturieren.
Gerne.
Es sind so drei Themenblöcke, die wir momentan sehen. Das eine ist natürlich aktuell die über vier Jahre Krise, die wir jetzt hinter uns haben, oder multiple Krisen, die wir hinter uns haben, die massiv auf Verbraucher, aber natürlich nicht nur auf Verbraucher, sondern auch auf Wirtschaft, auf alles eigentlich Einfluss gehabt haben. Ich vergleiche das immer mit der Finanzkrise 2008. Wenn wir uns die betrachten, dann war das eine schlimme Krise. Da sind viele Menschen in den Ruin getrieben worden. Da waren viele Menschen, die in finanzielle Sicherheit kamen. Aber das war gefühlt nach 6 Monaten vorbei. Dann hatte man eine Lösung, dann hatte man das Ganze in den Griff bekommen oder ähnliches. Was wir jetzt sehen, ist, dass sich im Prinzip von der Pandemie angefangen über Lieferschwierigkeiten, plötzlich waren Regale leer, kannte man auch nicht in Deutschland.
Auch bei euch?
Natürlich auch bei uns.
Was hat zum Beispiel gefehlt?
Naja, dieser lustige Frachter, der da im Suezkanal das Bedürfnis hatte, sich querzulegen, der hatte auch ein paar IKEA-Möbel an Bord. Und das hat natürlich massiv darauf Einfluss gehabt. Und das ist ja nicht nur der Frachter. Eine Corona-Pandemie hat zu Schließungen von Häfen in China geführt oder in anderen Ländern. Dementsprechend hat das alles beeinflusst. Und das kannten die Deutschen nicht. Dann haben wir Inflation. Plötzlich sind die Preise durch die Decke gegangen, was auch keiner kannte. Wir haben Kriege in der unmittelbaren Umgebung, die uns plötzlich berühren und. Also wir kommen aus diesem Modus nicht raus. Und was wir da tatsächlich gerade merken, ist, dass Verbraucher extrem verunsichert sind. Und dieses Verunsicherung zeigt sich sehr, sehr stark darin, dass sie sehr bewusst und sehr zurückhaltend kaufen. Natürlich auch noch zurückhaltend kaufen, weil in unserer Wahrnehmung momentan natürlich Gehälter auf der einen Seite gestiegen sind, aber nichts im Verhältnis zu den gestiegenen Kosten, die auch noch da sind. Also das verfügbare Einkommen ist auch noch etwas weniger da. Es wird mehr gespart, weil ich bin verunsichert. Ich halte mein Geld zurück. Und in diesem Markt kämpfen wir gerade tatsächlich auch darum zu sagen, wie überzeuge ich Menschen, dass Heimeinrichtung, die Investition in das eigene Zuhause eben auch eine tolle Investition für dich ist. Und das ist so die eine große Krise, die aktuell läuft, wo wir sagen, das ist tatsächlich das, was jetzt in der kurzfristigen Version ausgelöst worden ist.
Dass ihr vielleicht auch nicht in Konkurrenz steht mit einem anderen Möbelhaus, sondern mache ich den Urlaub oder mache ich die Küche?
Na, wir stehen, und das ist auch eine der großen Veränderungen, das geht in die Richtung, wie du es gerade angesprochen hast, dass wir tatsächlich früher auf unsere Konkurrenz geachtet haben, das waren die Möbelhäuser und die anderen Möbelhändler, wo wir gesagt haben, das sind unsere Konkurrenz. Die haben wir natürlich beobachtet. Mittlerweile merken wir, dass es deutlich über das Thema hinausgeht. Das heißt, unsere Konkurrenz, wenn man es so ausdrücken möchte, ist, wir kämpfen um das Geld der Verbraucher mittlerweile auf dem gesamten Einzelhandel oder auf dem nicht nur Einzelhandel, auf dem gesamten Markt. Da gehört auch der Urlaub zu und Co. Ich gebe mein Geld für Urlaub aus, dann bleibt das Geld nicht für Heimeinrichtung. Ich spare es, dann bleibt das Geld nicht für Lebensmittel oder Heimeinrichtung und so weiter. Das heißt, diese Gemengelage, die ist tatsächlich auch neu, dass wir deutlich größer über dieses Thema hinaus denken müssen, als nur zu sagen Heimeinrichtung. In den letzten 20 Jahren haben gefühlt Verbraucher ungefähr immer das Gleiche für Heimeinrichtung jedes Jahr ausgegeben. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber so ganz im Groben. Mittlerweile merken wir eben, dass da deutlich dezidierter hingeschaut wird.
Und jetzt folgt eine kurze Werbung meiner Kollegin Ute Holtmann aus der PR zum Handelskongress 2024.
Der Handelskongress Deutschland ist das Spitzentreffen der Branche von HDE und EHI mit über 1200 Gästen. In mehr als 20 Stunden Programm präsentieren Händler ihre Erfolgsstrategien. CEOs diskutieren mit unseren Spitzenpolitikern zum Beispiel über die gesellschaftliche Verantwortung des Handels oder welche Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Handel überhaupt nötig sind. Viele Best-Practice-Beispiele zeigen, wie neue Partnerschaften Synergien schaffen und das Bewusstsein für Verantwortung in Wirtschaft und Politik fördern. Kommt am 13. und 14. November nach Berlin und gestaltet mit uns die Zukunft des Handels.
Wir sind noch bei den Herausforderungen und du meintest, es gibt drei Themenblöcke. Und das erste war jetzt so diese Polykrise, diese Stimmung.
Der zweite Part, und das geht ein bisschen mit dem dritten zusammen, aber der zweite Part, den wir sehen, ist tatsächlich, oder die zweite Herausforderung, ist die, dass Verbraucherverhalten sich oder Verbrauchererwartungen sich über die letzten Jahre deutlich angepasst und verändert haben. Das, was ich vorhin auch schon mal erwähnt habe, die Menschen haben keine Lust, sich mit umständlichen Kaufprozessen zu beschäftigen. Sie haben keine Lust, sich mit der riesigen Auswahl zu beschäftigen. Sie haben keine Lust, ewig lange auf ihre Ware zu warten und. Das heißt, einkaufen muss einfach, muss schnell sein, muss ja auch Spaß machen. Ich meine, Einkaufen ist ein emotionales Thema. Da habe ich keine Lust, mich damit zu ärgern, wie ich an meine Ware komme, wie ich auswählen muss und ob ich jetzt den oder den Weg wähle. Das muss einfach, es muss schnell sein, es muss Spaß machen. Und diese Herausforderung wird natürlich, die wird ja nicht weniger, sondern die wird ja eher jetzt befeuert durch viele, viele Anbieter, auch viele kleine Anbieter, die einfach andere und smarte Lösungen anbieten, denen wir auch begegnen müssen. Als großes Unternehmen, die aus dem Cash-and-Carry-Bereich kommen, wo ich gerne möchte, dass du deine Ware bitte bei uns aus dem Regal nimmst und mit nach Hause nimmst. Und damit sind wir schon bei Nummer 3 der Herausforderungen. Und wir haben das Ganze bei uns unter das Thema Omnichannel gepackt. Ich weiß, da gibt es 5000 verschiedene Begriffe. Das ist unserer, der sich damit beschäftigt, dass wir tatsächlich eben nicht mehr die Customer Journey haben, Katalog, Store und ab nach Hause, sondern mittlerweile eben das Thema Online wichtig ist, das Thema Social extrem wichtig ist, die Begegnung mit einer Marke, und da rede ich gar nicht so sehr von IKEA nur, sondern die Begegnung mit einer Marke findet mittlerweile in unzähligen Plätzen statt und Menschen entscheiden sich oder treffen eine Kaufentscheidung eben nicht nur in einem Store, wo sie vor dem Produkt stehen oder in einem Online-Shop, wo sie gerade das Produkt anklicken, sondern in vielfältiger Weise, wenn ich etwas auf Instagram sehe, wenn ich etwas über TikTok mitbekomme, wenn ich
sogar
in meiner
LinkedIn, wenn ich auf meine Nachbarschaft
etwas sehe. Also überall begegne ich ja im Prinzip dann auch der Marke IKEA. Mhm. Und das so zusammenzubringen, dass der Mensch, der bei uns kaufen möchte, die Möglichkeit hat, da zu kaufen, wo er gerne möchte, wann er gerne möchte und so bequem und einfach, wie er gerne möchte. Und das alles zusammenzubringen, ist für einen klassischen stationären Händler, den wir vor 50 Jahren hier in Deutschland gestartet haben und in 80 Jahren weltweit gestartet haben, tatsächlich einer der großen Veränderungsprozesse der letzten Jahrzehnte, kann man sagen.
Du sagst, wo begegne ich der Marke? Ganz klassisch assoziiere ich mit euch diese großen blauen Boxen am Stadtrand. Das habt ihr aber ja zum Beispiel dadurch verändert, dass ihr auch in Hamburg, ich glaube Altona, mit einer kleineren Version in die City gegangen seid. Was habt ihr so für Standortkonzepte und Pläne?
Na, wir haben verstanden, dass unsere Verbraucher nicht mehr das Bedürfnis haben, sich in ihr Auto zu setzen und 40 Minuten zum Stadtrand zu fahren, um auf der grünen Wiese um einen unserer tollen Einrichtungshäuser einkaufen zu gehen. Das wird immer noch viel gemacht und das ist auch immer noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber wir müssen und wir wollen näher an unsere Verbraucher und an unsere Kunden kommen. Und das bedeutet, dass wir uns natürlich permanent neue Konzepte überlegen. Und das machen wir jetzt seit Jahren. Du hast Altona erwähnt, da haben wir getestet, wie wir es in einer Stadt machen können. Wir haben in Wien den Hauptbahnhof, wir haben in Kopenhagen an einem sehr, sehr innenstadtnahen Bereich Store-Formate aufgesetzt. Und in Deutschland beispielsweise haben wir mit Berlin gestartet vor ein paar Jahren und haben sogenannte Planet Order Points aufgemacht. Das ist ein sehr kleines Konzept, was sehr innenstadtnah, meistens auch in Shoppingcentern liegt, wo es darum geht, zum Beispiel die hochkomplexen Sachen von IKEA, nämlich Packs, also Kleiderschränke oder unsere Küchen, die ja einen hohen Planungsaufwand auch tatsächlich benötigen, dort dem Kunden die Möglichkeit zu geben, ja, in einer anderen Atmosphäre, aber auch näher an seinem Zuhause zu planen. Weil was wir zum Beispiel wissen ist, dass ein Küchenkauf, ja nicht eigentlich, ich gehe nicht in ein Geschäft, stelle mich da einmal hin, plane meine Küche und kaufe sie. Im Normalfall ist das ein Hin und Her. Ich habe ja den ersten Entwurf, dann muss ich diesen Entwurf verbessern, dann muss ich wieder ins Planungsstudio, dann muss ich gucken. Immer diese Anpassung, das funktioniert natürlich viel, viel besser, wenn ich nah bei unseren Verbrauchern und bei unseren Kunden bin. Mhm. Das Gleiche gilt für neben den Planungsstudios und da haben wir, glaube ich, mittlerweile 10 Stück. Wir haben also in Berlin gestartet, haben in München jetzt weitergemacht und sind jetzt in Deutschland dabei, weitere aufzumachen, um einfach näher an die Kunden zu kommen. Und neben denen haben wir beispielsweise auch ein Remote-Konzept. Also wir haben ja nicht nur klassische Callcenter, wo man Kundenservice-Aufgaben erfragen kann, Reklamationen, Informationen zu Produkten, sondern wir bieten mittlerweile ja auch diesen gesamten Planungs- und Informationsservice online an. Du kannst deine Küche bei uns planen, ohne deine Wohnung zu verlassen, indem du mit uns über Videokonferenzen den kompletten Prozess durchgehst.
Genau, das ist das, was ich gemacht habe schon öfters, ja.
Und das ist natürlich super bequem. Das ist nicht für alle. Es gibt Menschen, die wollen in ein Studio, die wollen einen persönlichen Kontakt. Aber es gibt auch genug Menschen, die tatsächlich sagen, ich habe gar nicht die Zeit, mich damit zu beschäftigen, permanent irgendwo noch hinzufahren. Und für die Menschen wollen wir eine Lösung tatsächlich finden. Aber das ist das, was ich meine mit, wir müssen verstehen, wo sind unsere Kunden, was sind deren Bedürfnisse, deren Anforderungen. Und dafür versuchen wir gerade aus der IKEA-Perspektive dann entsprechend Lösungen zu finden.
Und ich glaube auch, dass ihr dadurch Leute erreicht, die ihr sonst gar nicht mit euren großen 4 Jahren außerhalb der Innenstädte erreicht habt, ne?
Mit Sicherheit. Ja. Das ist das, was wir auch sehen. Das Gleiche gilt übrigens, um es einfach mal zu nehmen, wir reden immer von den Planungs- und Verkaufssachen. Auch die Tatsache, dass du vor 20 Jahren deine Ware hauptsächlich im Einrichtungshaus einfach abgeholt hast und nach Hause gebracht hast, hat sich ja verändert. Mittlerweile haben wir Lieferservice, wir haben Paketdienste, die Sachen zu unseren Kunden in einer sehr, sehr schnellen Zeit bringen. Wir haben Montageservice, die Ware für unsere Kunden aufbaut, weil nicht jeder hat mehr Lust, Sachen selber nach Hause zu schleppen und selber dann irgendwo aufzubauen. Dafür finden wir mittlerweile Lösungen. Click und Collect, seit der Pandemie aus den Hygienegesichtspunkten bei vielen Einzelhändlern ein Thema, ist bei uns eins der Themen, um einfach auch dort näher an den Kunden zu kommen. Weil ich kann morgens um 7, wenn unser Einrichtungshaus noch gar nicht offen hat, meine Ware, die ich am Vortag vorbestellt habe, schon abholen. Oder abends bei manchen sogar um 24 Stunden. Also das testen wir gerade durch. So, und all diese Konzepte sind ja dafür da, näher an unsere Kunden zu kommen.
Dann fangt ihr ja auch an, euch mit Themen zu beschäftigen, wo man vielleicht denken würde, dass ihr das nicht machen würde. Nämlich auch das Thema Secondhand kommt bei euch auf.
Natürlich. Wir haben, wie erkläre ich das am besten? Unsere Produkte haben Namen. Und das haben sie, weil wir das total toll finden. Wir glauben ja an unsere Produkte, wir lieben ja wirklich unsere Produkte und finden die toll. Und ich glaube, einer der Mythen, die wir aufräumen müssen, wo wir gegen ankämpfen müssen, ist, es gab früher dieses, es fehlt immer eine Schraube im Karton. Und sowas Ähnliches haben wir mit unseren Produkten auch. Wir haben immer noch so ein bisschen den Mythos, dass IKEA-Produkte Wegwerfprodukte sind. Und das sind sie nicht. Sie haben eine hohe Qualität.
Nicht langlebig sind.
Nicht langlebig sind. Sie haben eine hohe Qualität. Es gibt genug Menschen, die damit unzählige Male umgezogen sind. Aber dieser Grundgedanke, ein IKEA-Produkt ist kein langlebiges Produkt, ist aus unserer Sicht ein größer Mythos, wo wir fest davon überzeugt sind, dass unsere Produkte ein langes Leben benötigen. Was ja nicht heißt, dass die Menschen plötzlich nur noch gebraucht kaufen. Aber warum kann ich denn unseren Produkten, die wir jetzt haben, nicht tatsächlich ein längeres Leben ermöglichen? Und dann sind wir da noch ganz am Anfang. Das heißt, wir wissen ungefähr, wie groß ein Secondhand-Markt für den gesamten Einzelhandel ist. Gibt es ja verschiedenste Studien auf dem Markt zu. Wir wissen mittlerweile, dass wir ungefähr einen 1,7, 1,8 Milliarden Euro großen Heimeinrichtungsmarkt Secondhand haben. Und was wir auch sehen, ist, dass dieser Markt deutlich stärker wächst als der Gesamtheimeinrichtungsmarkt von Neuware. Die Wachstumsraten sind jetzt gerade nach der Pandemie auf dem normalen Markt stagnierend, um es mal freundlich auszudrücken. Der Heimeinrichtungsmarkt Secondhand, der wächst tatsächlich immer noch, nicht ganz zweistellig, aber so in diese Größenordnungen. Das heißt, da steckt viel drin. Was da für uns drin steckt, das müssen wir jetzt tatsächlich mal in den nächsten Monaten herausfinden. Nicht nur für uns, sondern das macht international genauso. Ich weiß nicht, du hast vielleicht von Oslo und Madrid gehört. Da testen wir gerade Plattformen zum Thema Secondhand. Da geht es aber daraus herauszufinden, wie kann IKEA das Thema Secondhand tatsächlich unterstützen, bespielen und für uns und unsere Kunden vor allen Dingen das Beste dort herausholen.
Okay, ich bin gespannt, ob das dann vielleicht irgendwann wie bei Amazon ist. Da kann ich ja schon, wenn ich auf einer Produktseite bin, das über Amazon bestellen oder es werden mir über einen Marktplatz die Secondhand-Ware angeboten. Ne? Ich bin gespannt, aber ich weiß, ihr steht noch am Anfang. Ja, Markus, what comes next? Woran arbeitest du?
Na, das Tolle ist ja, dass wir jetzt 50 Jahre in Deutschland sind und wir bieten jetzt seit 50 Jahren die Möglichkeit, den vielen ein tolles Leben, ein tolles Zuhause auch zu bieten. Wir haben eine Vision, das ist dieses klassische, den vielen Menschen einen besseren Alltag leisten. Und wir sind davon überzeugt, dass wir es auch die nächsten 50 Jahre natürlich weiterhin in gleicher hoher Qualität mit genauso viel Leidenschaft und Freude machen können. Und wenn ich jetzt mal What Comes Next als Themenblock aufnehmen würde, dann würde ich sagen, haben wir eine ganze Menge Sachen, wo wir noch mehr machen können. Also wir können natürlich noch mehr Inspiration für Heimeinrichtung bieten. Wir sind ja der Meinung, dass wir die Menschen tatsächlich inspirieren können, dass sie ihr Leben zu Hause noch schöner machen können und dass wir dafür natürlich perfekt die Lösungen haben. Was wir auch haben, ist, wir müssen mehr Erreichbarkeit sein. Wir haben das Thema gehabt. Erreichbarkeit heißt nicht nur physisch, Erreichbarkeit heißt da, wo der Mensch uns gerade benötigt. Davon können wir mit Sicherheit mehr anbieten. Was wir auch haben, wir haben es nur gestreift im Secondhand-Markt, aber das Thema Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und das nachhaltige Handeln, Wirtschaften, aber auch Produkte anzubieten, die nachhaltig sind, ist ein Thema, was wir uns ganz, ganz groß auf die Fahne geschrieben haben, wo wir sagen, da muss mehr kommen und da wird mehr kommen. Und ganz zum Schluss dürfen wir eins nicht vergessen, der ganze Spaß muss auch noch bezahlbar sein für die vielen. Das heißt, das Thema Erschwinglichkeit wird immer eine unserer ganz leitenden Themen sein. Dementsprechend werden wir auch davon mehr und mehr erschwingliche Produkte anbieten.
Markus, ich bedanke mich für die Insights. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war mal wieder eine Folge der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, Dienstleistern und unseren Kollegen aus den Forschungsbereichen, die Studienergebnisse präsentieren. Am besten ihr abonniert unseren Podcast, aktiviert die Glocke und verpasst keine Folge mehr. Bis bald.